Hallo und herzlich willkommen bei unserer März-Ausgabe von Adam Online Audio. Bevor wir zu unserem eigentlichen Thema für heute kommen, eine Bitte an Sie in eigener Sache. Seit 2006 gibt es Adam Online Audio, unseren Podcast, und wir waren damit einer der Vorreiter in der christlichen Szene. Aufgrund von wachsenden Ausgaben an anderer Stelle beschäftigt uns momentan die Frage, wie wir diesen Podcast weiterhin finanzieren könnten. Als Hörer unseres Podcasts können Sie darauf ganz direkt Einfluss nehmen. Meine Bitte an Sie, wenn Sie unseren Podcast gern finanziell unterstützen möchten, würden wir uns über eine Spende freuen. Das können 5 Euro sein, 10 Euro, 20 oder 50 oder jeder Betrag, den Sie gerne von Herzen geben möchten. Die Kontodaten finden Sie auf unserer Website adamonline.de. Dort einfach auf Spenden klicken und geben Sie bitte beim Zahlbetreff Podcast an. Es ist der Traum eines jeden Mannes. Da steht er allein und um ihn herum lauter Frauen, die ihn anblicken. Nein, ich spreche nicht von einem Besuch in einem Swingerclub, sondern von dem, was an einem typischen Sonntag in einem Gottesdienst stattfindet. Wo sind die Männer in den Gemeinden? In unserer heutigen Ausgabe sind wir mal etwas subversiv, oder sollte ich sagen mal wieder, und beleuchten ein Thema, das im christlichen Mainstream nicht so vorkommt. Nämlich die Frage, ob die Art und Weise, wie wir unseren Glauben in Form und Liturgie in Gemeinde leben, wirklich Männern angemessen ist. Oder ob es nicht möglicherweise Formen gibt, die Männern mehr angemessen sind und Männer mehr ansprechen. Dazu haben wir einen Beitrag von Patrick Hamilton, der provokante Fragen zu diesem Thema stellt und ebenso provokant einen Auszug aus einem Buch von Richard Rohr, der seit vielen Jahren in der Männerarbeit aktiv ist und sich aus Perspektive des Mannes mit Kirche und kirchlichen Formen und Traditionen auseinandersetzt. Das rührt mit Sicherheit einige Tabus an, aber wie geht der Spruch so schön? Heilige Kühe ergeben die besten Hamburger. In diesem Sinne, guten Appetit. Patrick Hamilton arbeitet als IT- und Management-Coach. Derzeit engagiert er sich in der Hauszellenbewegung und wohnt in Seeheim-Jugenheim. Auf dem Weg in Beziehungen. Viele Männer ziehen den Fußballplatz, die Entspannung, die Arbeit oder den Fernseher einem Gottesdienst vor. Verschanzt hinter plausiblen Ausreden schicken sie ihre Frauen in die Gemeinden, während sie selbst immer seltener kommen. So sinkt die Quote der christlich interessierten Männer konstant und man gewinnt leicht den Eindruck, Christentum ist nur noch etwas für Frauen, die christlichen Männer sind am Aussterben. Folgt man jedoch aktuellen Aussagen christlicher Leiter, so findet derzeit etwas noch Beunruhigenderes im christlichen Lager statt. Ein Exodus aus den verfassten Kirchen scheint begonnen zu haben. Dabei ist nicht die Rede von den ohnehin kirchlich Entfremdeten. Gerade geistlich reife, stabile Menschen gehen neue Wege und kehren ihren Gemeinden den Rücken zu. Sie tun dies nicht etwa, weil sie ihrem Glauben abgeschworen hätten oder Rebellen wären, sondern weil sie auf der Suche nach authentisch gelebtem Glauben sind und ihnen die vielfach programmatischen Angebote der Gemeinden kaum Antworten auf ihre Fragen liefern. Dabei hat gerade in jüngerer Zeit eine Studie der beiden Großkirchen, genannt Männer in Bewegung, etwas Bemerkenswertes zutage gebracht. Gerade unter Männern ist das Interesse an Spiritualität und Religiosität in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Allerdings scheint der Großteil von ihnen unbemerkt am christlichen Lager vorbeizuziehen. Wie lässt sich ein solches Phänomen erklären? Haben diese Leute keine Lust mehr, sich an einer Gemeinschaft mit anderen Christen verbindlich zu beteiligen? Sind sie etwa undiszipliniert oder gar zu innerlichen Verweigerern geworden? Oder gibt es völlig andere Gründe, die Männer dazu bewegen, ihren Hunger nach Transzendenz außerhalb der verfassten Gemeinden zu stillen? In Anbetracht dieser eben beschriebenen Situation ist es tröstlich wahrzunehmen, dass es auch Männer gibt, die zusammenkommen, um sich mit Christus und ihren ganz persönlichen Glaubensentwicklungen aktiv auseinanderzusetzen. Also nicht nur mit Fußball, Fahrzeugen oder Sachdiskussionen. Hier können Männer in sicherer Atmosphäre über Tabuthemen sprechen, auch Tränen fließen lassen, positive Erfahrungen miteinander machen, Aha-Effekte erleben und füreinander einstehen. Auf einmal geht es nicht in erster Linie um christliche Arbeitsgemeinschaften, in denen man ein Projekt oder Programm durchzieht, ohne einander wirklich kennenzulernen. Solche Treffen sind speziell deshalb so wichtig, weil oftmals gerade die männlichen Defizite Wachstum, Freiheit und Durchbrüche in Gemeinden verhindern. Diese gemeinsame Beziehungserfahrung, dieser auf männliche Bedürfnisse abgestimmte offene Raum, kann allerdings auch zum Risikofaktor für Gemeinden werden. Denn wenn Männer anfangen, sich in solchen beziehungsorientierten christlichen Gruppen zu treffen, in denen männerrelevante Themen behandelt werden, dann erscheint dies vielen wesentlich attraktiver als das, was ihnen in herkömmlichen Gemeinden begegnet. Braucht es da zu wundern, dass solch eine Männergruppe für Einzelne in den Rang einer privaten Ersatzgemeinde aufsteigt? Vielleicht, weil man sich ohnehin nur als Gast in der eigenen Gemeinde fühlt. Nun hat man endlich einen Kreis für sich gefunden, der offen ist, der Raum zum Atmen gibt und in dem Beziehung in männlicher Note gelebt werden kann. Aber ist das Gemeinde in dem Sinn, wie es das Neue Testament beschreibt? Zentrale Botschaft des Neuen Testaments ist, dass sich Männer und Frauen gemeinsam auf den Weg machen, um von Christus verändert zu werden, ja, um ihm immer ähnlicher zu werden. So wichtig Männerarbeit auch sein mag, letztlich geht es darum, dass Männer und Frauen zusammen Gottes Reich bauen, was so viel bedeutet wie, Gottes Wesen und Wirken für Menschen sichtbar und erfahrbar zu machen. Im Miteinander, das von Liebe und Achtung geprägt ist. Hier bringen sich Männer und Frauen ein, auf Augenhöhe, in gegenseitiger Ergänzung und Wertschätzung, um immer tiefer in das Geheimnis der Einheit hineinzuwachsen, das einen Gegenpol zu aller Uneinheit, Feindschaft und Spaltung bildet. Postmoderne Menschen suchen nicht primär Dienstgruppen, sondern Beziehungen. Sie sind auf der Suche nach gelebtem Glauben, der authentisch und ganzheitlich ist und der unmittelbare Zugänge zu Gott ermöglicht. Bezogen auf Gemeinden heißt das, es geht nicht darum, nur Pflaster zu verkleben, Krücken zu verteilen und geistliche Krankenhäuser zu betreiben. Sich um die Heilung des ganzen Menschen zu kümmern, gehört zwar wesentlich zum christlichen Auftrag, aber wir dürfen nicht dort stehen bleiben. Noch wichtiger ist es, Menschen zu reifen Persönlichkeiten zu formen, die von sich wegschauen können, die sich nicht verstecken, sondern die in Beziehungen mit anderen und mit Gott leben können. Solche Menschen, Männer und Frauen in Gemeinden und Glaubensgemeinschaften, bilden durch ihre Echtheit und ihren Umgang miteinander einen Kontrapunkt zur Beziehungslosigkeit unserer Zeit und liefern wirkliche Antworten für spirituell Suchende. Eine Männerarbeit, die Männern hilft, beziehungsfähiger zu werden, ist ein wesentlicher Schritt dorthin. Viele Christen scheinen eine Art Checkliste frommer Aktivitäten mit sich herumzutragen. Habe ich am Sonntag den Gottesdienst besucht? war ich am Mittwoch im Bibelkreis. Habe ich heute meine stille Zeit gemacht? Das sind alles gute Dinge. Aber wenn sie für mich oder für andere zum Maßstab meines Glaubenslebens werden, wird es gefährlich. Die Echtheit meines persönlichen Glaubens wird nicht an der Anzahl meiner geistlichen Programme oder frommen Aktivitäten sichtbar, auch nicht an meiner Bibelkenntnis, sondern inwieweit sich mein Glaube an Jesus in meinen Beziehungen niederschlägt. Oder um es ein wenig provokanter auszudrücken, können Außenstehende, also Menschen, die nicht in eine Gemeinde gehen, die vielleicht nicht einmal Christen sind, an meinem persönlichen Lebensvollzug, an meinem Umgang mit anderen etwas wahrnehmen, das sie neidisch machen könnte? Neidisch auf das, was ich durch meinen persönlichen Glauben an Jesus Christus erhalten habe und was sich in meinem Beziehungsalltag ausdrückt. Hier liegt der eigentliche Gradmesser dessen, was echten Glauben ausmacht. Wenn mein Leben nicht meine persönliche Beziehung zum Herrn der Gemeinde, Jesus Christus, widerspiegelt, so ist christlicher Glaube in seinem täglichen Praxisvollzug nicht besser als irgendeine der vielen Religionen oder religiösen Strömungen unserer Tage. Deswegen wollen wir, Männer und Frauen, unseren Glauben nicht für uns behalten, nicht dem frommen Aktionismus frönen, sondern wie Jesus auf Menschen zugehen und sie von der Wirklichkeit Gottes überzeugen. Zur Not mit Worten. Richard Rohr ist Franziskanerpater und lebt in Albuquerque im amerikanischen Bundesstaat New Mexico. Er ist Autor verschiedener Bestseller und in evangelikalen Kreisen nicht unumstritten. Denn er stellt mit seinen Ansichten viele unserer gewohnten Vorstellungen in Frage. Im Folgenden hören Sie einige Auszüge aus seinem Buch »Endlich Mann werden«, erschienen im Claudius Verlag. Weitere Informationen finden Sie auf der Verlagswebsite claudius.de. In einer Zeit, in der uns unsere Schwestern mit Recht sagen, dass sie anders sind als wir, müssen wir das Recht haben, dasselbe zu sagen. Männer sind anders als Frauen. Sanfte Sakramente haben, offen gestanden, bei den meisten Männern nichts bewirkt. Die Kirche wurde in den meisten Ländern zur Frauensache und die Männer, die zum Dienst am Altar und in der Sakristei bereit sind, sind äußerst dünn gesät. Etwa im Alter von 12 Jahren wollen Jungen sich nicht mehr verkleiden und nicht länger Ministranten sein. Im Gegensatz zur gängigen Meinung bin ich überzeugt, dass die meisten offiziellen kirchlichen Rituale weit mehr die weibliche Psyche ansprechen als die männliche. Trotz der durch und durch patriarchalen Struktur der Kirche sind ihre Symbole und ihre Liturgie sehr weiblich, ästhetisch kontrolliert, bewusst farblich gestaltet, Spitze und Seide, Weihrauch und Kerzen, puppenähnliche Statuen, denen man manchmal sogar andere Kleider anziehen muss, stilisierte Formen, die stark an Choreografie erinnern. Überhaupt ist alles eher hübsch anzuschauen. Die Evangelischen, denen diese Formen eher fremd sind, setzen auf sentimentale Kunstwerke, sentimentale Musik und sentimentale Reden. Das nährt den Geist des durchschnittlichen Mannes nicht. Für den Mann von der Straße oder für einen normalen Arbeiter ist das kirchliche Ritual und die heilige Zeremonie feindliches Ausland statt heiliger Raum. Er langweilt sich zu Tode und sehnt sich weit weg. Die meisten offiziellen kirchlichen Rituale, ob römisch-katholisch, orthodox, protestantisch oder freikirchlich, stehen im Kontrast zu dem, was wir Jesus tun sehen. Unsere Traditionen haben durch die Bank Zeichen geschaffen, die das Heiligtum symbolisieren. Sie sind unmittelbar als solche zu erkennen und gelten als sakral. Sie gehören zur Kirche und sind damit heilig. Bunte Glasfenster, die Orgel, Ikonen, Kreuze, Chorgewänder, sakramentale Symbole und verzierte Kanzeln. Jesus stand für etwas ganz anderes. Er bezeichnete Dinge als heilig, das heißt geeignet von Gott in Anspruch genommen zu werden, bevor sie zum kirchlichen Eigentum erklärt oder vom Tempel beansprucht wurden. Mir fällt kaum ein Symbol aus Tempel oder Synagoge ein, das er verwendet hätte, oder er änderte oder vertauschte dessen Bedeutung. So nannte er sich selbst lebendiges Wasser nach den ausgegossenen Wasserkrügen oder Licht der Welt in Anspielung auf die festliche Fackel am letzten Tag des Laubhüttenfestes. Beim letzten Abendmahl bezeichnete er sich selbst als das Brot des Passamahls. Bezeichnenderweise sehen wir Jesus meistens außerhalb der offiziellen heiligen Bezirke agieren. Er tut seine Arbeit überwiegend auf der Straße, in Privathäusern und in der freien Natur. Er hat gern Körperkontakt im Allgemeinen und mit Frauen im Besonderen, hat keine Probleme mit Toten, Kranken, mit bekannten und heimlichen Sündern, mit Aussätzigen und mit dem rituell Unreinen. Er verwendete Brei aus Speichel und Erde, was wir sicher als esoterisch oder heidnisch bezeichnen würden, täte es heute jemand. Er schuf sein eigenes Symbolsystem, wobei er sich deutlich auf die kulturellen und religiösen Symbole stützte, von denen er wusste, dass sein Volk sie verstand. Er war ein Symbolkünstler. Das Gefährlichste jedoch: Jesus brach liturgische Regeln und rührte bei zahlreichen Gelegenheiten an tiefe religiöse Empfindlichkeiten seiner jüdischen Mitmenschen. Beim offiziellen Passamahl machte er aus dem rituellen Trinkspruch über mehreren Kelchen den einen Kelch, aus dem alle tranken. Schlimmer noch, er sagte jüdischen Jungen, sie sollten Blut trinken, was in 3. Mose 17, Vers 10 bis 12 eindeutig verboten wird. Wenn unter den Zwölfen einige homophobe oder emotional gehemmte Typen waren, mag ich mir nicht ausmalen, was sie sich daraus gemacht haben, als Johannes den Kopf an die Brust Jesu lehnte. Und das während einer ordnungsgemäßen religiösen Feier. Jesus teilte auch mit Judas die Kommunion, einem eindeutig Unwürdigen, der schon beschlossen hatte, ihn zu verraten. Das alles ist viel eher Antistruktur als Struktur, gehört mehr auf die Seite von Änderungen, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, als auf die Seite bloßer Wiederholung vorgegebener Formeln. Es ist eigenartig, dass wir versuchen, aus Jesus den Zeremoniemeister in einer Kathedrale zu machen. Jesus benutzte keine formelle oder akademische Sprache. Er sprach eher Mundart oder Dialekt, verwendete volkstümliche Metaphern über alltägliche Vorkommnisse aus dem normalen Leben von Bauern, Fischern oder Hausfrauen. Er legte es mehr darauf an, von den Ausgestoßenen verstanden zu werden als von den Insidern. Titel, vornehme Herkunft und Statussymbole waren ihm gleichgültig. Über Kleidung sprach er nur zweimal. Einmal in seiner Kritik an den Priestern mit ihren breiten Gebetsriemen und großen Quasten, das zweite Mal, um zu sagen, dass sich nur die Heiden um solche Dinge sorgen. Er hatte die Freiheit, Sitten und scheinbar eherne Gebote zu ändern. Er war kein Priester, nicht einmal Levit, er war eindeutig ein Laie ohne formelle Ausbildung. Und doch haben wir liturgische Ordnungen zu seinen Ehren geschaffen, mit detaillierten, verbindlichen Protokollen in katholischen wie evangelischen Versionen, um einen Mann zu verehren, der niemals von jemandem Verehrung verlangt hat, sondern ausschließlich Nachfolge. Wir legen uns heilige Masken an für einen Mann, der versucht, uns zu demaskieren. Wir erschaffen komplizierte Zeremonien für einen Mann, der kaum jemals an solchen Zeremonien teilgenommen haben dürfte. Jesus agierte in der Art, wie er seine Religion ausübte, sehr stark als Mann und sehr stark als Laie. Einem Mann, der sich heute für Religion interessiert, wird beigebracht, dass er dazu weiblich sein muss, sensibel, kirchlich. Das, was manche als Snag bezeichnen, Soft New Age Guys, sanfte Esotypen. Für die meisten Männer in dieser Welt ist das nichts. Es spricht sie nicht einmal an. Jesus wandte sich nicht an Stubenhocker und Sicherheitsfanatiker, sondern an Fischer, Geschäftsleute und Widerstandskämpfer. Die kirchlichen Typen dagegen haben ihm das Leben schwer gemacht. Und schon sind wir wieder am Ende unserer Ausgabe von Adam Online Audio angekommen. Jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen mit dieser Ausgabe geht. Vielleicht denken Sie sich, was fällt denen eigentlich ein, hier einfach kirchliche Traditionen, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden in Bestand sind, in Frage zu stellen? Vielleicht denken Sie sich aber auch, na Gott sei Dank, endlich wagt mal jemand, das auszusprechen, was ich sowieso die ganze Zeit schon denke. Wie dem auch sei, mich würde brennend interessieren, was Ihre Meinung dazu ist. Sie dürfen uns gern schreiben an podcast@adam-online.de. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf unsere Spendenaktion. Dieser Podcast ist kostenlos und er soll es auch bleiben. Wenn Sie aber unsere Arbeit gut finden und gerne unterstützen möchten, dann tun Sie das jetzt mit einer Spende. Unsere Kontoverbindung finden Sie auf unserer Website, dort auf Spenden klicken und geben Sie bitte einfach als Zahlbetreff Podcast an. Mein Name ist Peter Müller und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, das wird im Mai sein, also in 2 Monaten. Und ich verspreche Ihnen, da habe ich auch ein spannendes Thema für Sie. Tschüss! Es ist Freitagnachmittag. Der Dorfpfarrer setzt sich an den Tisch und beginnt zu essen, ganz ohne sein übliches Tischgebet aufzusagen. Fragt ihn seine Frau:
Aber Harald, du betest heute gar nicht.
Darauf er:
Ja, über allem, was sich auf diesem Tisch befindet, wurde schon mindestens 3-mal der Segen gesprochen.